Aus dem Buch Ruth lesen wir heute aus dem ersten Kapitel die Verse 19 bis 21. Ruth, Kapitel 1, die Verse 19 bis 21. So gingen die beiden, also Naomi und Ruth, miteinander, bis sie nach Bethlehem kamen. Und als sie nach Bethlehem hineinkamen, erregte sich die ganze Stadt über sie, und die Frauen sprachen: Ist das die Naomi? Sie aber sprach zu ihnen: Nennt mich nicht Naomi, sondern Mara, denn der Allmächtige hat mir viel Bitteres angetan. Voll zog ich aus, aber leer hat mich der Herr wieder heimgebracht. Warum nennt ihr mich denn Naomi, da doch der Herr gegen mich gesprochen und der Allmächtige mich betrübt hat? Wir wollen zum Gebet und Lied aufstehen. Lebendiger Gott und Vater in Jesus Christus, unserem Herrn, sind wir hier zusammen und danken dir von ganzem Herzen dafür, dass wir diese Chance, diese Gelegenheit haben, heute Morgen dich zu ehren, dich groß zu machen, dir zuzusingen. Und wir geben dir den Dank dafür. Es ist uns ein ganz großes Anliegen, dass du in der Mitte stehst, dass dein Name geehrt und gepriesen wird. Und es ist uns ein ganz großes Anliegen, zu dir zu kommen und dir zuzuhören. Worte von dir aufzunehmen, die für uns das Leben sind, Worte, mit denen wir dich verstehen lernen, Worte, mit denen du uns den Weg zeigst, Worte, die gelten, die bleiben. Und wir bitten dich, dass du auch heute uns diese Worte schenkst, dass du sie uns in Kopf und Herz hineingibst. Das ist unser Gebet auch an diesem Morgen. Wir bitten dich, dass das auch für unsere Kinder gilt und unsere Heranwachsenden. Und es ist uns ein ganz großer, beständiger Wunsch, dass wir dir ihren Namen nennen dürfen. Und dich bitten, tritt du in ihr Leben hinein. Werde du ihr Herr, ihr Retter, ihr Gott, ihr Heiland. Das erbitten wir. An diesem Sonntag, wenn wir hier zusammenkommen dürfen, dann wollen wir das auch ernst nehmen, einzustehen für die aus unserer großen, weltweiten Gemeindefamilie, die in ganz anderen Umständen diesen Tag heute erleben. Tu besonders denen wohl, die allein sind, unter Druck sind, in Verfolgung, in Not sind. Kümmere dich um deine weltweite Gemeinde. Kümmere dich, du Hüter Israels, auch heute um dein Volk. Wir wollen immer und immer wieder den Namen Israels in deiner Gegenwart nennen. Und wir bitten dich auch für unser Land, wir bitten dich für diesen Kontinent, wir bitten dich für all das, was heute auch im öffentlichen Raum geschieht, an Wahlereignissen, walte du über diesem Ganzen und gib über all dem Barmherzigkeit, dass der eine und andere noch einmal in ganz bewusster Weise dich erkennt, dich findet, sich dir zuwendet. Schaffe du Licht in dunklem Land. Hab von Herzen Dank, Vater, dass wir dich anbeten können als den Regenten, als den, der alles bestimmt, alles in seiner Hand hat. Und wir geben dir eben auch hier an diesem Ort und mit denen wir verbunden sind, die Ehre und singen dir unser Heilig zu. Amen.
Ja, heute machen wir einen Exkurs zum Thema Heimsuchung aus dem Buch Ruth, ein ganz spezielles Thema. Und wenn man so ein Wörterbuch mal nachschlägt, dann kommen da bestimmte Stichworte. Bei uns ist ja das Wort Heimsuchung eigentlich nur negativ konnotiert, also das ist nur mit Negativen verbunden. Da denkt man an nichts Positives. Aber wir wollen mal von der Schrift das betrachten, aber zunächst mal diese Schlagworte aus einem normalen Wörterbuch. Da wird vom Schicksalsschlag gesprochen, von einem bedrohlichen Ereignis. Und dann habe ich aber auch etwas gefunden, was ich nicht wusste. Früher hat man diesen Begriff im juristischen Bereich verwendet für eine Form des Hausfriedensbruchs. Das fand ich ganz interessant und wir werden darauf noch eingehen. Nun, Sie haben sich vielleicht gefragt, wo kommt denn die Heimsuche im Buch Ruth vor? Das Wort kommt nur einmal vor, aber die Sache öfters. Vers 6 im ersten Kapitel heißt es: Und sie machte sich auf, Naomi, sie und ihre Schwiegertöchter, also Ruth und Orpa, Und sie kehrten dann aus den Gefilden Moabs zurück. Wir haben schon gesagt, das ist das Land des Abstieges, des Fluches, der Entfernung vom Angesicht Gottes. Sie kehrten zurück, machten also im übertragenen Sinn Aliyah, einen Hinaufstieg, das Wort für Einwanderung nach Israel, suchten wieder Gott. Denn sie hatte gehört, dass der Herr sein Volk heimgesucht hat. Da kommt dieser Begriff vor. Nämlich, sie geht zurück nach Brothausen, weil sie gehört hat, der Herr hat sein Volk heimgesucht. Leider hat die Luther-Übersetzung angenommen, aber in der Elberfelder wird es besser übersetzt, heimgesucht, um ihnen Brot zu geben. Also ganz positiv. Gott hat sein Volk heimgesucht und hat sich ihrer wieder erbarmt und hat nach einer Hungersnot wieder Brot gegeben. Aber in der Sache kommt es natürlich viel öfters vor im Buch Ruth. Wir haben ja schon mal ganz grundsätzlich den Zusammenhang, dass es in Ruth 1, Vers 1 heißt, es geschah in den Tagen, als die Richter richteten. Und wir haben schon gesagt, das ist die Zeit zwischen Landnahme und Königszeit, aber genauerhin hier wahrscheinlich im 11. vorchristlichen Jahrhundert die Zeit kurz vor der Königsherrschaft Sauls und dann Davids und Salomos, diesen drei Königen, die noch über ganz Israel auch geherrscht haben. Und die Richterzeit war ja auch eine Zeit der Heimsuchung. Ich rufe das nur in Erinnerung, obwohl neulich war ich schockiert, da habe ich ganz woanders gepredigt und habe mal gefragt, wer das Buch Ruth schon gelesen hat. Und da das eine sehr gestandene Gemeinde ist, habe ich gedacht, da gehen jetzt eigentlich fast alle Hände hoch. Ein paar Jüngere vielleicht so, noch nicht. Aber die, die schon jahrzehntelang im Glauben sind, die wissen natürlich, was in Ruth steht. Die haben das mehrfach gelesen, vielleicht ein Dutzend Mal, 20, 30, 40 Mal. Und ich war doch erstaunt, als die Hälfte der Hände unten geblieben sind. Nun, keine Angst, ich zwinge Sie jetzt hier nicht zum Outing. Aber das hat mich doch sehr traurig gemacht, denn wie kann man in der wichtigsten Sache der Welt die Grundlagen nicht kennen, also das Wort Gottes, Alten und Neuen Bundes. Ja, also es war die Zeit der Richter und das war die Zeit auch des Abfalls. Wir haben von diesen Kreisen schon gesprochen, wie Gott immer wieder gnädig war. Dann sind sie abgefallen, Götzendienst, dann kam Heimsuchung, gestuft, verstärkt. Unter anderem dann zu der Zeit, als diese Geschichte spielt, durch Hungersnot und Fremdherrschaft. Und dann ging es aber immer wieder aufwärts. Sie riefen zum Herrn, er sandte ihnen einen Richter, der sie rettete. Und dann ging es wieder aufwärts. Es ging dann wieder einige Jahre, vielleicht manchmal Jahrzehnte. Und dann kam wieder die alte Linie, der Abfall von Gott, der Götzendienst, das Gott verlassen. Und dann blieb Gott, sage ich mal, nichts anderes übrig, um seinem Volk zu Herzen zu reden, dass er sie wieder in dem Fall negativ heimgesucht hat. Aber auch die Familie, die ja der Heimsuchung Gottes entkommen wollte, indem sie ihr Vermögen handlich gemacht haben und nach Moab gegangen sind, die Familie Elimelechs, die Frau Nomi und die beiden Söhne Machlon und Kilion, konnten dem Gericht Gottes, der Heimsuchung Gottes in Moab nicht entgehen. Sie waren auch untreu, das haben wir alle schon beleuchtet. Und es war sehr massiv, die Männer sterben, sie haben keine Kinder und sie verarmen. Und Nomi selbst deutet ihre Familiengeschichte und ihre persönliche Geschichte in dem gerade gelesenen Text auch in dieser Hinsicht. Vers 21 des ersten Kapitels. Warum nennt ihr mich denn Nomi, Liebliche? Also vom Herrn auch Geliebte, Angenommene, ihm Gefällige. Da doch der Ewige gegen mich gesprochen und gegen mich gezeugt hat. Wie? Indem er es ihr bitter gemacht hat. Nennt mich Mara, die Bittere. Also wir haben in diesen zwei Passagen, die ich gerade genannt habe, Vers 6, die Heimsuchung, der Herr hat wieder Brot gegeben, aber dann auch generell die Richterzeit mit ihrem Abfall und der Heimsuchung Gottes und die Heimsuchung bei der Familie, eine positive Heimsuchung und eine negative Heimsuchung. Das ist schon mal überraschend, weil, wie bereits gesagt, hätten wir vielleicht gedacht, eine Heimsuchung, das ist immer irgendwie was gerichtsmäßig, hat immer irgendwas Negatives zum Inhalt. Heimsuchung, wenn man diesen Begriff in der Schrift verfolgt, ist eigentlich immer ein Handeln Gottes. Und das sollte uns schon aufmerken lassen. Natürlich benutzt Gott Werkzeuge. Manchmal für uns sehr seltsame Werkzeuge. Die Werkzeuge Gottes sind nicht immer koscher. Das ist so ein Irrtum, dem ich als junger Gläubiger erlegen bin, dass ich dachte, Gott schreibt sozusagen nur Geschichte mit Menschen und mit Leuten und mit Dingen, die rein sind, die heilig sind. Mal unter uns gesagt, dann könnte ich schon nicht hier auf der Kanzel stehen. Und ich, ohne jetzt jemand zu nahe treten zu wollen, ich glaube gar niemand, denn es gibt niemand, der total rein und heilig ist. Natürlich gerecht gemacht in Christus und so, aber Gott arbeitet auch im ganz positiven Sinn, auch in der Gemeinde, immer mit Werkzeugen, die auch immer noch von der alten Kreatur mit darin verhaftet sind und behaftet sind. Also davon muss man sich verabschieden, aber natürlich im Raum der Gemeinde, im Raum des erneuerten Israels geht es um ganz andere Maßstäbe, aber auch so ganz weltlich ist es so, dass Gott Geschichte schreibt mit Dingen und mit Personen, die wir nicht unbedingt mit dem Handeln Gottes in positiver Weise in Verbindung bringen. Machen wir nur ein Beispiel, kein Wahlkampf, gar nichts. Ich nehme ja mal heran, dass wir niemanden unter uns haben, der die amerikanische Staatsbürgerschaft besitzt. Insofern darf man das ja sagen. Donald Trump ist ja eine total umstrittene Figur. Und jetzt mal völlig davon abgesehen, was Sie von ihm halten, muss man doch eins sagen, Gott hat ihn benutzt, einen Senatsbeschluss, der seit den 90er Jahren bestanden hat, nämlich die Botschaft in Anerkennung des Staates Israel in besonderer Weise von Tel Aviv nach Jerusalem zu verlegen. Er hat, alle Präsidenten haben das mehr oder weniger gesagt, wir machen das, aber keiner hat es gemacht und er hat es gemacht. Also ich will jetzt unserem guten Donald nicht zu nahe treten, aber so ein koscheres Werkzeug ist er dann jetzt auch nicht gewesen. Aber wir können es noch ganz massiver machen. Denken Sie an jemand wie Nebukadnezar oder die Assyrer. Das sagt die Schrift, das sind Werkzeuge in meiner Hand, sagt der Herr. Er sagt sogar von Nebukadnezar, mein Knecht, oh weia. Also wir müssen uns von so gängigen Vorstellungen ein Stück weit verabschieden. Gott handelt auf vielen Ebenen und auf vielen Ebenen auch parallel und benutzt Dinge, die vielleicht für uns nicht immer so ganz einsichtig sind und vorrangig zum Benutzen da wären. Also es ist immer ein Handeln Gottes. Und was Gott macht, hat Sinn, Ziel und Zweck. Das werden wir dann am Schluss noch sehen. In der lateinischen Übersetzung, habe natürlich dann mich gefreut, dass ihr diesen Text nicht in einer deutschen Version gesungen habt, sondern so wie es im Original ist. Ich weiß gar nicht, ob es auf Deutsch gibt und gibt's gar nicht. Ja, siehst du mal schon meine Ahnungslosigkeit, Christa. Und ich fand's ganz herrlich und ganz wunderbar. Aber in der lateinischen Übersetzung aus dem 4. Jahrhundert taucht hier der Begriff der Visitation auf. Das ist auch so ein bisschen ein altes deutsches Wort, also es kommt vom lateinischen Visitatio, Besichtigung, Besuch. Also das ist zunächst mal neutral. Wenn Gott heimsucht, dann macht er einen Besuch. Er kommt vorbei, er schaut nach, er interessiert sich. Also jemand, der mir völlig piepegal ist, den besuche ich nicht gerade, außer er hat noch irgendwie eine Schuld bei mir, ja. Dann bin ich nicht an ihm, sondern an dem interessiert, was ich noch von ihm bekomme. Aber Gott, allein dass Gott sich aufmacht, Verbindung herstellt, sich um jemanden kümmert, besichtigt. Wir haben ja, früher nannte man das so, ich weiß gar nicht, ob das heute noch so als Begriff so verwendet wird, im Kirchenrecht und auch bei weltlichen Dingen, die sogenannte Visitation. Ich glaube, auch im medizinischen Bereich gibt es ja die Visite. Das ist ja nichts Negatives, Peter, wenn ich dich gerade so sehe. Du bist ja nicht zur Visite gegangen, um den Patienten hinzurichten. Ne? Mancher hat zwar deinen Besuch vielleicht als Heimsuchung verstanden, aber das ist nochmal was anderes. Also der Arzt will natürlich helfen, das ist klar. Er besucht, um nachzuschauen. Und das ist genau die Bedeutung. Das ist genau die Bedeutung. Gott sucht heim. Aber nicht, weil er sagt, jetzt suche ich nach einer Chance, endlich wieder draufzuschlagen, sondern ich schaue nach, weil das interessiert mich. Die Leute sind mir wichtig, mein Volk ist mir wichtig. Den ich da jetzt heimsuche, der ist mir nicht egal. Das ist der entscheidende Gedanke. Gott engagiert sich. Gott engagiert sich in der Welt. Gott zieht sich nicht zurück. Gott ist keiner, der die Dinge einfach laufen lässt. Gott ist einer, der handelt, der aktiv ist, der Geschichte lenkt, leitet, der Geschichte zum Ziel führt. Gott ist der Herr, der Geschichte schreibt. Und wir haben ja Dienstagabend im Rahmen unserer Konferenz Durchblick im Zeitgeschehen anhand von Offenbarung 4 und 5 schon gesagt, es wird regiert. Sitzt einer auf dem Thron. Bei dem ganzen Chaos in dieser Welt und auch vielleicht im persönlichen Leben kann man ja denken, also es ist irgendwie alles ein Spielball von irgendwelchen Mächten, vielleicht mehr oder weniger durchgeknallten Mächten, und mein Chef macht mit mir auch, was ich will. Und um es geschlechtergerecht zu sagen, auch die Chefin macht mit mir, was ich will. Es ist nicht auf die Lahö bezogen jetzt, ne? Nicht, dass ich da so. Aber es ist nicht so, sondern hinter allem darf man die Hand des Herrn sehen. Das ist also der Blick nach oben. Und darf man es auch aus Gottes Hand nehmen. Das heißt nicht, dass man alles runterschlucken muss, was einem begegnet und so. Das ist nochmal eine andere Ebene. Aber ganz grundsätzlich, die Bibel sagt, Gott lenkt und leitet. Gott sitzt im Regiment. Und mögen die Chaosmächte noch so toben und noch so sehr alles scheinbar nach ihrem Willen laufen, auch der gottfeindlichen Mächte, er sitzt im Regiment. Das ist natürlich in einer Zeit, in der wir den Eindruck haben, die Welt läuft einer Katastrophe entgegen, besonders tröstlich, wenn man das sehen und glauben darf und nicht denken muss, keine Ahnung, das kann zum absoluten Super-GAU führen und da ist keiner, der die Hand noch drüber hält und da ist keiner, der die Dinge noch im Griff hat. Gott engagiert sich. Liebe ist interessiert. Liebe bringt sich ein. Liebe setzt sich auch in die Nesseln. Liebe lässt nerven. Das ist alles Liebe. Das macht Gott. Ich habe schon manchmal gesagt, es ist ja nicht unbedingt vergnügungssteuerpflichtig, sich mit mir zu beschäftigen. Also da sehe ich schon mal Gottes Liebe, dass das mit mir überhaupt aushält. Ich habe manchmal mit mir selber Mühe. Sie auch? Also nicht mit mir, sondern mit sich natürlich, meine ich. Mit mir können sie auch Mühe haben. Aber dass Gott das sich antut, wir haben dieser Tage ein Gespräch, haben gesagt, Gott geht mit uns durch diese Zeit. Er ist interessiert, er ist in deinem Leben. Ihm beschäftigt das. Also das ist jetzt andromorph, das ist natürlich, Gott weiß Bescheid und er weiß alles im Vorhinein und so weiter. Aber er geht wirklich mit, er weint mit, er lacht mit. Und doch ist er der Herr. Also das ist für uns ein Spannungsfeld. Und das wird auch in den Gedanken der Heimsuchung deutlich. Eine Definition lautet eben, Heimsuchung hat immer das Heil des Heimgesuchten zum Ziel. Gott sucht nicht zum Gericht, sondern wenn irgend möglich, was kann ich hier machen, damit der Betreffende vorankommt. Aber das Lieben der Heimsuchung gilt auch gerade dann, so diese Definition, wenn es ein richtendes, strafendes Heimsuchen ist. Und da hilft uns ja wieder das Beispiel der Visitation im Krankenhaus, also jetzt nicht Visite, aber sagen wir mal das Betriebswirtschaftliche. Es ist doch gut, dass vielleicht eine vorgesetzte Stelle nachschaut, was läuft gut, wo können wir sagen, weiter so und wo haben wir Mängel. Deutsche Krankenhäuser vor Jahren waren ja ein bisschen in der Kritik, weil sie nicht so diesen Hygienestandard hatten, wie zum Beispiel die Niederländer. Ja, da müssen wir was ändern. Die Niederländer haben zum Beispiel spezielle Ärzte, die nur für diesen Bereich zuständig sind, mehr oder weniger in jeder Abteilung. Also Visitation ist zunächst mal nichts Negatives und selbst dort, wo man einen Mangel feststellt, dient er eigentlich letztlich dazu, diesen Mangel abzustellen. Nun, in diesem Lexikon wird weiter ausgeführt, so ist zwischen zweierlei Arten des göttlichen Heimsuchens zu unterscheiden. Ein gnädiges und ein richtendes Heimsuchen. Beides aber gehört zusammen. Und dieser Satz, der jetzt kommt, der ist wirklich sehr zutreffend. Da lohnt es sich einmal darüber nachzudenken. Ein Mensch ohne Heimsuchung Gottes wäre in der Tat ein von Gott Verlassener. Also mit anderen Worten, wenn Gott sich nicht engagiert, auch mal, um uns auf die Finger zu hauen oder durchzurütteln, vielleicht durch eine Predigt, vielleicht durch andere Ereignisse, es kann auch noch massiver sein, aber es ist immer die Liebe Gottes, die uns einen guten Weg führen möchte und uns daran erinnern möchte oder eben auch ein positives Heimsuchen, ein Unterstützen. Schauen wir uns mal ein, zwei Beispiele an. Über gnädiges Heimsuchen, das können wir ganz kurz machen, weil uns das sofort einleuchtet. So wird zum Beispiel Abrahams Frau Sarah gnädig heimgesucht. Das heißt, der sehnliche Wunsch von den zwei Alten, 99 und 90, wenn ich es richtig weiß, oder 89 dann, ja, also ist egal, der wird erfüllt. Sie bekommen endlich den Sohn der Verheißung, Isaak. Gott sucht sie heim, heißt es, 1. Mose 21, Vers 1. So auch bei Hannah, der Mutter Samuels, auch sie wird schwanger und sie berichtet davon, dass Gott sie heimgesucht hat. Oder Israel, sagt Josef in einem prophetischen Wort, wird von der Knechtschaft, unter die sie nach seiner Zeit kommen werden, von Gott heimgesucht werden, aber im buchstäblichen Sinn, er führt sie heraus, nach Hause, ins verheißene Land, also positiv. Nun, die eine besondere gnädige Heimsuchung ist die Visitation Jesu auf dieser Welt. Der Besuch Gottes, wobei Besuch ist nicht so richtig zutreffend. Besuch klingt ja nach Kommen und Wiedergehen. Natürlich ist Jesus gekommen und er ist in der Auferstehung und Himmelfahrt wieder gegangen. Aber er ist nicht nur besuchsweise gekommen, sondern er ist wirklich Mensch geworden. Aber Sie verstehen das jetzt in dem Sinn. Die gnädige Heimsuchung ist die Visitation Jesu mit dem festen Willen zu verändern, das Heil der Besuchten in die Hand zu nehmen, ans Kreuz zu bringen. Es ist im gewissen Sinn auch ein Hausfriedensbruch. Gott lässt es manchmal ganz schön klingeln in unserem Leben. Und in Israel hat es auch geklingelt. Jesus kam nicht und war ein absoluter Leisetreter. Hauptsache nicht anecken. Nie etwas sagen, was die Leute stört. Er war ja eigentlich, was Public Relations Arbeit im modernen Sinn betrifft, dumm. In Johannes 6 hatte er sie alle in der Tasche nach der Brotspeisung. Die Massen jubelten ihm zu. Sie freuten sich auf den Brotkönig. Bei dem geht's uns gut. Und sie hätten ihn zum König gemacht. Und da hat Gott gesagt, so nicht. Ich bin nicht gekommen, um eure irdischen Bedürfnisse zu befriedigen, sondern euer größtes Problem zu lösen, nämlich euer böses Herz, das von mir abgefallen ist. Und dazu muss ich ans Kreuz. Und dann hält er eine Rede, die ist so anstößig, dass viele weggingen. Und auch bei den Jüngern hat es ganz schön rumort. Also Jesu Besuch, Heimsuchung, ist ein Besuch, der auch im gewissen Sinn ein Hausfriedensbruch ist. Und ich bin Gott dankbar, dass er bei mir manchmal auch Hausfriedensbruch macht. Da habe ich mich in Dingen so eingenistet, kennen Sie das auch? Und manchmal ist auch so eine Art frommer Betrieb. Und dann muss Gott mal, wir hatten früher nicht das zarte Glöcklein, sondern wir hatten früher im Speisesaal noch so eine alte Schiffsglocke, so eine kleine. Wenn man da gebimmelt hat, da wusste jeder, jetzt geht's los mit dem Essen. Ne? Also ich brauche das manchmal, Sie auch? Da kommt man in so einen Trott. Ich habe immer nie Zeit für Dinge, die vielleicht mal dran wären. Wenn eine Krankheit sich ankündigt, sage ich, Herr, jetzt passt es aber gar nicht, aber nun wirklich auch gar nicht. Aber es passt eigentlich nie. Mir passt nie irgendwas, weil ich muss ja immer irgendwie, muss das laufen und funktionieren. Da habe ich selber schon im Spaß zum Herrn gesagt, gell, ich lasse hier wenig Raum, aber du sollst doch mein Herr sein. Und so muss er uns manchmal durchschütteln, das meine ich ganz wörtlich. Also aber jetzt die positive, die gnädige Heimsuchung, Lukas 7, Vers 16. Alle wurden von Furcht ergriffen, priesen Gott. Ein großer Prophet ist unter uns, Gott hat sein Volk heimgesucht. Und das Gleiche wird nochmal von den Nationen gesagt, von den Heiden, Apostelgeschichte 15, wo das Evangelium ja dann hinausgegangen ist in die Weiten der Welt, von vornherein so vorgesehen, zum ersten Mal. So im Apostelkonzil hat Gott die Nationen heimgesucht. Positiv, durch das Evangelium, durch das Kommen, Kreuz, Auferstehung und Himmelfahrt Jesu, um aus ihnen ein Volk für seinen Namen zu gewinnen. Ja, das ist sehr positiv. Jetzt kommen wir zum richtenden Heimsuchen. Da haben wir ja ganz massive Stellen. Es gibt wirklich auch das Heimsuchen der Abweichung des Götzendienstes, des Abfalls von Gott. Elsnanen schreibt dazu, neben der Treue Gottes zu tausenden Generationen, die ihn lieben, steht, und nun zitiert er 5. Mose 7, und der denen, die ihn hassen, und das ist jetzt sehr wichtig für diesen Zusammenhang, es geht um das Übertreten des ersten Gebotes, du sollst den Herrn, deinen Gott, ehren, lieben, er soll die Nummer eins sein, du sollst keine anderen Götter haben. In diesem Zusammenhang, wenn das gebrochen wird, die Absolutheit und das, was Gott an Ehre, an Heiligkeit zusteht, dann kommen diese Dinge. Es ist ja so, aus Nach der Schrift ist die Liebe zu Gott das Grundelement für das gesamte geistliche Leben. Aus der Gottesliebe soll die Nächstenliebe kommen. Genau genommen ist sie identisch. Wer Gott liebt, liebt auch seinen Nächsten. Die Liebe zur Kreatur. Einer, der Gott liebt, wird nicht die Ehe brechen, wird nicht lügen. Nicht, weil er nicht darf, sondern weil er innerlich das nicht will. Das ist ein Riesenunterschied. Also in diesem Zusammenhang geht es bei der Heimsuchung etwas ganz Elementares, sozusagen nicht Einzeldinge, die nicht in Ordnung sind, sondern man gibt, um es in der Fußballersprache zu sagen, wo ja die EM bald beginnt, naja, die Deutschen werden wahrscheinlich schnell rausfliegen, dann hat sich's mit dem EM-Fieber schon mal erledigt, weiß ich nicht, vielleicht wird's auch ein Märchen, dann wäre es aber wirklich ein Wunder, ne? Muss man schon sagen. Also jedenfalls, man zeigt Gott die rote Karte. Also das ist das Massivste, die Gott hassen. Und denen, die ihn hassen, ins Angesicht vergilt, um sie umkommen zu lassen. Nicht zögert er gegenüber dem, der ihn hasst, ins Angesicht vergilt er ihm. Und dann will ich auf zwei Kardinalstellen eingehen, das ist ein bisschen widersprüchlich, die uns gar nicht gelten. Eigentlich könnte ich sagen, das braucht man gar nicht beachten, denn das gehört zum Sinai-Bund. Viele beachten gar nicht, dass es heiß geschichtliche Zuordnungen gibt. Ich kann nicht alles auf mich beziehen, so eins zu eins. Ich muss schon überlegen, was sagt Gott wann, zu wem und in welcher Phase, vor Kreuz, Auferstehung, nach und so. Der Sinai-Bund, also am Berg Sinai, die Gesetzesgabe, die Tora, die gilt Israel, die gilt uns so nicht. Man kann nicht einfach im Gesetz lesen und sagen, da steht's doch. Und was da jetzt übers Heimsuchen in der dritten und vierten Generation ausgeführt wird, das gilt eigentlich im Sinai-Bund. Also von daher können wir von den Völkern da ein gewisses Aufatmen haben. Aber vor allem im neuen Bund gilt das überhaupt nicht. Aber trotzdem will ich die zwei Kardinalstellen einmal nennen, weil das immer wieder auch in der Seelsorge und Fragen auftaucht, ja, der Oma hat doch gependelt. Vielleicht habe ich da noch. Der Opa hat doch sich Karten legen lassen. Und, also mein Vater zum Beispiel konnte Wünschelruten gehen. Weiß ich nicht, ist das ein natürliches Phänomen, ist das ein okkultes Phänomen, weiß ich gar nicht ganz genau. Also mit solchen Vorfahren sozusagen, jetzt mein Vater mal wieder ausgeblendet, das schafft bei vielen Verunsicherung und dann kommt noch in der Verkündigung, hast du dich schon von den Sünden deiner Vorfahren gelöst, abgesagt? Und manche machen es dann noch ganz massiv, sagen, ja, über Deutschland liegt ja sowieso ein Fluch. Und da werden verschiedene Dinge genannt, meistens der Holocaust. Ist ja nicht immer völlig alles falsch, aber eben nicht in dem Sinn, dass es einen Automatismus gibt, dann wird die zweite, dritte, vierte Generation ein furchtbares Gericht erleben. Also schauen wir mal die zwei Generalstellen an, Kardinalstellen. Wie gesagt, sie gelten uns nicht direkt. Und wieder geht es um Strafe für Götzendienste, Verstoß gegen das erste Gebot, Exodus, also 2. Mose 20, Vers 5. Denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifersüchtiger Gott, der die Schuld der Väter heimsucht an den Kindern, an der dritten und vierten Generation von denen, die mich hassen. Und dann die vielleicht noch bekanntere Stelle, 2. Mose 34, Vers 7. Der Gnade bewahrt an Tausenden von Generationen. Der Schuld, Vergehen und Sünde, es lohnt sich den hebräischen Begriffen mal nachzugehen, vergibt, aber keineswegs ungestraft lässt, sondern die Schuld der Väter heimsucht an den Kindern und Kindeskindern an der dritten und vierten Generation. Auweia, na was hat mein Urgroßvater gemacht? Habe ich gar nicht mehr kennengelernt. Opa kenne ich noch, beiderseits. Aber was haben denn die da vor vier Generationen gemacht? Und da ist es jetzt sehr wichtig, dass wir gar nicht unter Gesetz sind. Die Schrift unterscheidet eine Reihe von Bündnissen. Ich will die nur mal nennen, damit Sie sich vielleicht mal damit beschäftigen und sagen, in welchem Bund bin ich eigentlich und was gilt für mich? Also welches, ich sage es jetzt mal ein bisschen, welches Vertragsverhältnis mit Gott? Ja? Ja, einseitige Verträge Gott hat, aber da spricht er nur zu. Also da gibt es zum Beispiel den Adamsbund, fing schon ganz früh an. Dann gibt es den Abrahamsbund, den am Galaterbrief rekurriert wird. Paulus sagt, das ist der Segen in Christus, der gekommen ist. Da gibt es den Davidsbund, da gibt es den Josia-Bund Und da gibt es auch den Sinai-Bund. Und aber vor allem gibt es den neuen Bund. Und ich habe gerade dieser Tage mit jemandem gesprochen und gesagt, in dem Moment, wo du unter die Herrschaft Jesu Christi kommst, ist alles gebrochen. Es gibt vielleicht Dinge, die wir noch aus pädagogischen Gründen mittragen müssen, ja. Also gebrochen bedeutet, aber grundsätzlich, wer zu Jesus gehört, der ist im neuen Bund. Und da gibt es keinen Generationenfluch. Nicht mal in Israel war das so. Das können Sie, wenn Sie die Schrift lesen, feststellen. Heimsuchen heißt quasi, Gott schaut in der dritten, vierten Generation nochmal besonders genau hin. Sie sind doch hoffentlich nicht in der Sünde ihrer Väter geblieben. Sie sind doch nicht darin verharrt. Das ist nicht negativ gemeint, sondern das ist eine Aufforderung, sich auch zu trennen. Und in Hesekiel 18 haben wir eindeutig, dass jeder mit seiner Schuld, mit seiner Sünde vor Gott steht. Also wir fassen zusammen, Heimsuchung heißt, dass Gott gnädig oder richtend heimsucht, aber er hat immer das Ziel des Heils des Heimgesuchten. Selbst wenn er richtet, bleibt noch mal im medizinischen Bereich. Es gibt ja medizinische Eingriffe, die sind kein Zuckerschlecken, aber sie müssen sein, um der angestrebten Heilung willen. Es geht halt nicht anders. Also der Arzt, der Onkologe oder jemand, der macht das ja nicht und sagt, den quäle ich jetzt mal so richtig. Was ist so das Massivste, was ihn wirklich an den Rand bringt? Sondern er sagt, ich muss also meine Therapievorschläge und Maßnahmen dem anpassen, was die Krankheit ist. Und da geht es manchmal nicht anders. Das ist ja eigentlich eine Zuwendung. Und so müssen wir Gott sehen. Gott ist die Liebe. Gott will nicht kaputt machen. Gott will nicht einfach nur hinrichten, sondern Gott sucht das Heil. Aber es gibt einen Moment im persönlichen Leben, kann das sein. Das kann auch im Leben einer Körperschaft sein, der Gemeinde oder des Volkes Israel oder auch der Völker als Ganzes. Es geht jetzt nicht mehr anders. Ich möchte Ihnen keinen Schreck einjagen, aber ich habe zunehmend im Land der Reformation den Eindruck, die Hörbereitschaft geht so gegen Null. En gros gesehen, ein Land, dem Gott so viel Gnade geschenkt hat, 1517 der Ausgang der Reformation von Wittenberg aus, also man könnte jetzt viele Stationen nennen. Was hat Gott diesem Land auch alles geschenkt? Und dann das Wunder, ich rede jetzt mal hauptsächlich von Westdeutschland, zumindest die ersten 40 Jahre nach 1945. Ist doch ein Wunder, dass wir so wieder, ich sag's mal kollektiv, obwohl ich noch gar nicht geboren war, aber dass wir so aus dem totalen Untergang gekommen sind. In Ostdeutschland hat es 40 Jahre länger gedauert, mag auch damit zusammenhängen, dass man in Ostdeutschland gesagt hat, mit den Verbrechen der Nationalsozialisten haben wir nichts zu tun. Die waren noch 40 Jahre länger unter der Knute, also die Regierenden haben das gesagt. Aber jetzt sind 75 Jahre bald vergangen. Nee, sogar schon mehr, so schnell kann ich gar nicht rennen. Ja, natürlich sind schon mehr, bald 80 Jahre. Und was haben wir mit dieser geschenkten Gnade gemacht? Mit diesem ungeheuren Wohlstand. Ich habe neulich etwas gesehen aus den 1976er Jahren, da war ich 12 Jahre alt, da war ich so an meine Kindheit erinnern. Und mir ist aufgefallen bei diesem Film, wie schlicht, also schlicht in Anführungszeichen, das noch alles war. Die Autos und so weiter und die Möbel. Und natürlich gab es immer auch schon Hochwertigeres und Teures und Extravagantes, aber so im Schnitt. Und was für ein Wohlstandszuwachs wir noch haben, was für ein Fortschritt auch in der Medizin und anderen Dingen. Und wo ist die Dankbarkeit Gott gegenüber? Wo ist das Fragen nach Gott? Die Antwort ist doch aufs Ganze gesehen, Einzelne und Gruppierungen ausgenommen, wir leben und gestalten unser Leben ohne Gott. Den brauchen wir nicht, den wollen wir nicht, den gibt es auch gar nicht. Und dann regt man sich über 5 gefällte Bäume sonst irgendwo auf und treibt in der gleichen Woche 1000 Kinder ab. Und diskutiert das nur noch unter dem Aspekt der Frauenrechte. Heute kommt wieder so ein Artikel. Da war ich schon wieder auf dem Baum morgens um 8. Zum Glück haben ein paar Kommentierungen mich runtergeholt und haben gesagt, ja, so kann man doch so ein tiefes Gedankenthema nicht angehen, so ganz schlicht, mein Bauch gehört mir und so weiter. Ja, mir tut es weh. Wissen Sie, ich bin kein Opa, obwohl, ich habe einen Enkel, aber ich bin 60. Aber ich sage mal, Andreas, Norbert, wir sind doch durch, oder? So mehr oder weniger. Also positiv gemeint, was soll jetzt, also jetzt, ja klar, haben wir noch 10, haben wir noch 20 Jahre, wir haben noch ein bisschen was vor, das stimmt schon. Aber ich denke doch auch an meine Kinder und Enkel, geht es ihnen denn auch so? Wo soll denn das hinführen? Und da beschleicht mich, Entschuldigung für diesen kleinen Abschweif, das ist im Alter so, da wird man so persönlich und ich hoffe, ich werde nicht gefühlssentimental. Aber es ist wirklich zum Erschrecken. Versetzen Sie mal in die Position Gottes. Was soll ich noch tun? Was soll ich noch tun? Das schlimmste Gericht ist das Dahingabegericht. Das Gott sagt, also jetzt ist ein Point of No Return, also der Punkt, wo man nicht mehr zurückkehren kann, überschritten. Jetzt gibt es das schlimmste aller Gerichte und das ist das Dahingabegericht. Gott gab sie dahin zu tun, was sie wollen. Römer 1, 24, 26, 28, 33. Das ist das Schlimmste, mach, was du willst. Ist für die, die ein bisschen weiter nachdenken, in Klammer gesagt, natürlich letztlich auch eine Heimsuchung. Gottes hat auch einen Zweck, Klammer zu. Aber es ist, Gott sagt, mach jetzt. Wir kommen in die Schlussgerade. Ich wusste nicht, dass das Magnificat so prägnant und gut und kurz ist. Ne? Ich habe mich da auf längere Teile eingestellt. Aber jetzt, Heimsuchung ist immer ein Handeln der Liebe Gottes. Immer. Gerade nicht heimzusuchen wäre lieblos. Den Verlorenen, den in die Irre gegangenen, die in die Irre gegangenen und das in die Irre gegangene Volk so zu belassen und nichts zu tun, wäre absolut lieblos. Gott will ja und wird ja alles in allen sein. Alle Knie werden sich beugen, alle werden bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist zur Verherrlichung Gottes des Vaters. Gott ist ein Retter aller Menschen. Und das Regierungsprogramm, das er auf dem Thron zu Beginn von Neue Himmel, Neue Erde in Offenbarung 21, Vers 5 für die kommende Weltzeitalter ausspricht, wird er vollenden. Siehe, ich mache alles neu. Und von daher müssen wir natürlich auch Gerichte und Strafen des Heimsuchens sehen. Sie sind vom Endziel her zu bestimmen. Gott ist ein Gott des göttlichen Rechts. Gott ist einer, der sich gebunden hat. Gott ist ein Gott des Maßes, nicht der Maßlosigkeit. Und deswegen sind Gerichte und Heimsuchung nie endlos. Etwas, was endlos, es geht schon rein vom Begriff her nicht. Es gibt nur einen, der wirklich, und der Begriff stimmt schon so in dem Sinn auch wieder nicht, ewig ist. Der seiend ist, der ohne Anfang, das können wir gar nicht denken. Raum und Zeit und Schöpfung ist schon etwas, was Gott geschaffen hat. Und es gibt nichts in Raum und Zeit, was dem Ewigkeitscharakter Gottes gleich wäre. Es gibt nichts Ewiges. Alles ist zeitlich. Aber auch vom Gedanken her, der aus der Bibel entwickelt wurde im Judentum und dann auch im Christentum, wir basieren ja auf diesem jüdisch-christlichen Verständnis und Rechtsverständnis, da gibt es in der Verfassung den ungeschriebenen Grundsatz der Verhältnismäßigkeit. Also bleiben wir mal im Strafrecht, die Strafe muss der Tat verhältnismäßig sein, angemessen sein. Unrechtsregime, Autokratien, Diktaturen zeichnen sich durch Maßlosigkeit aus. Also die wollen irgendein Ziel erreichen und dann macht einer eine Kleinigkeit und dann sperren sie ihn 20 Jahre weg. Ja, oder für Brezelklauen wird einer erschossen. Also Gott ist ein Gott des Maßes, sagt er ausdrücklich, einer, der nicht maßlos richtet. Und schon von daher ist zeitliche Schuld nie mit unendlicher Strafe zusammenzubringen. Das wäre maßlos, ziellos, sinnlos, zwecklos, lieblos. Das wäre Gott unwürdig. Und das ist sehr wichtig, dass wir das sehen und dass wir das auch aus diesem Hintergrund heraus verstehen. Die Hanna betet prophetisch, der Herr tötet und macht lebendig. Er führt in den Scheol hinab und er führt herauf. Und dann ist es natürlich auch so, was ich bereits sagte, dass es nicht ziellos ist. Wenn Gott richtet, wenn Gott eingreift, wenn Gott heimsucht, dann verfolgt er damit etwas. Das heißt, Sie müssen nur an die Kindererziehung denken oder bleibt man wieder im medizinischen Bereich. Die Maßnahme muss doch ein Ziel haben, einen Sinn, einen Zweck. Ist doch nicht pure Quälerei, das wäre doch Sadismus. Das macht man vielleicht in den Folterzentren. Und wenn Gott hinter allem Gericht, hinter jeder strafenden Heimsuchung steht, dann hat alles sein Ziel, dann hat alles seinen Zweck. Ich gehe so weit, dass ich sage, auch wenn das zu leben manchmal schwer ist und zu sehen, aber auch das Gericht und die Strafen der Heimsuchung führen zu Gnade und sind ein Erweis der Liebe Gottes. Gott liebt auch, indem er richtet, indem er heimsucht. Er hat nicht ein gespaltenes Herz. Er hat nicht ein Herzkammer der Liebe, des Zugewandtseins, aber wehe, du spurst nicht in einer angemessenen Zeit. Dann zeige ich dir meine andere Herzkammer des Dreinschlagens, des Draufschlagens, des niemals Vergebens, des immer im Gericht Belassens. Das ist schrecklich. Das ist schrecklich. Und es ist so schön, dass wir bei allem Schweren, und Gott kann sehr hart sein, schauen Sie sich die Geschichte an, schauen Sie sich drüben im Krankenhaus die einzelnen Leidensgeschichten an, das ist ja nicht etwas, was einmal leicht fällt. Gott, es ist sehr schwer, aber wir dürfen wissen, Gott steht hinter allem, verfolgt dein Ziel und am Ende werden alle sagen, du hast es recht gemacht. Ich verstehe manches nicht. Nicht, dass Sie nachher sagen, ja, aber Herr Wörz, wie ist es mit dem, wie ist es mit dem und wie ist der zusammen? Ich kann Ihnen das nicht erklären. Ich kann nur bezeugen, was meines Erachtens und unseres Erachtens würde ich sagen, die Schrift sagt, alles hat Sinn, hat Ziel, und ist nicht zwecklos. Und das ist so wichtig, das zu sehen. Und so kümmert sich Gott um sein Volk. Er engagiert sich auch im Leben der Nomi. Er brennt in der Liebe. Und das gilt insbesondere für die scheinbar abgeschriebenen, vergessenen, verlassenen wie Nomi und Ruth. Und das gilt auch dir. Manchmal denken wir ja, ich weiß auch nicht, wie viele sind zu mir schon gekommen, haben gesagt, Herr Wörz, ich glaube, Gott will mit mir nichts mehr zu tun haben. Und ich rede mir den Mund fusselig und zu sagen, nicht auf der Seite Gottes ist das Problem, sondern auf deiner Seite. Für Gott ist alles klar. Für ihn hat sich gar nichts verändert. Er ist hundertprozentig für dich. Er steht hinter dir. Er will dein Bestes. Er liebt dich. Er lässt dich nicht fallen. Er ist treu. Das bist du mit deiner Gefühlswelt. Und du kannst es nicht fassen. Aber objektiv hat sich nichts geändert. Auf ihn ist Verlass. Und gerade da, wo Menschen sagen, hoffnungslos, verloren, kein Weg geht da mal heraus, da hat der Herr sein Weg. Schauen Sie, ich will 2, 3 biblische Beispiele bringen. Als Israel in Ägypten so furchtbar litt, das waren ja über Jahrzehnte Unterdrückung nach Josef, Sklaverei. Es war ja so eine Art Wannsee-Konferenz, wenn die Männer, die männlich Geborenen, in den Nil geworfen werden sollen. Vernichtung des jüdischen Volkes. Und doch hat Gott dann für das Volk unsichtbar 40 Jahre in Midian den ehemaligen ägyptischen Prinzen Mose und die Rettung durch ihn, durch die Gnade Gottes schon vorbereitet. Davon haben die gar nichts gewusst, die 40 Jahre. Und als Jesus in Bethlehem in Brothausen geboren war, da war die Rettung sozusagen in der Person Gottes schon auf dem Weg. Aber 30 Jahre haben die gar nichts wahrgenommen, bis er öffentlich aufgetreten ist. Und ich denke oft heute, und das habe ich jetzt auch Geschwistern und Leuten in Israel geschrieben, ich habe gesagt, Gott ist schon unruhig, Jesus ist schon unruhig, seinem Volk jetzt zur Hilfe zu kommen. Und ich habe mich gefreut, dass wir Psalm 27 gelesen haben und David schreibt es ja in einer Notsituation, wahrscheinlich in der Verfolgungssituation durch Saul, aber wie praktisch auch für heute für das Volk Gottes, der Norden brennt ja, das wird bei uns gar nicht berichtet. Da geht ja schon wieder die Hutschnur hoch. Wenn dann bei uns getitelt wird, Israel erwägt einen weiteren Krieg. Oder Israel will einen weiteren Krieg. Das ist so ähnlich wie ich haue sie 5-mal mit dem Stock und dann nehmen sie auch einen Stock und wollen einmal zuschauen. Und dann wird gesagt, der ist aber aggressiv, der will den Rainer Wörz mit dem Stock hauen. dass doch die Hisbollah schießt rüber. Da brennen die Wälder. Da können 100.000 seit Monaten nicht in ihren Häusern leben. Die wollen keinen Krieg, aber sie wollen Ruhe, Frieden. Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist meines Lebens Kraft. Vor wem sollte mir grauen, wenn Übeltäter an mich wollen, um mich zu verschlingen? Meine Widersacher und Feinde sollen sie selber strauchen und fallen. Wenn sich ein Heer wider mich lagert, so fürchtet sich dennoch mein Herz nicht. Einer religiösen Jüdin, nicht Messiasgläubig, habe ich geschrieben, ich möchte nicht in der Haut der Feinde Israels stecken. Es geht Gott nie um pure Rache, das ist ja klar, das gilt auch für die Palästinenser und die Araber und die Hisbollah und die Perser, die ja als Volk erklärt haben und immer wieder zum Ausdruck, wir als Volk stehen nicht hinter dem, was unsere Regierung macht, die Ayatollahs und das Regime. Aber man muss auch mal sehen, objektiv, wie schwierig das für Israel ist. Ich bin ausgegangen von dem Gedanken, die Rettung stand schon bereit, nur haben sie nichts gewusst. Und wer weiß, wie es in deinem Leben gerade aussieht. Und vielleicht denkst du auch, der Herr hat mich vergessen oder ich habe sie auch verdient. Gott ist schon ein bisschen gegen mich, so ganz koscher bin ich ja wirklich nicht. Und dann lass dir eins heute sagen, Gott hat ein hundertprozentiges Ja zu jedem. Und Jesu treu ist unverbrüchlich und deswegen singen wir nachher auch, Gott ist treu. Auf ihn ist Verlass. Ob wir das immer fassen können, ob uns das gefühlsmäßig erreicht, ob wir das glauben können, ist gar nicht wichtig. Es ist eine Tatsache, eine Rechts- und Heilstatsache. Unterschrieben mit dem Blut Gottes am Kreuz auf Golgatha. Und so liebt auch heute noch. Und ich will schließen, indem ich zwei, drei Beispiele bringe, dass er seine Heimsuchungsmaßnahmen anpassen muss. Schauen Sie, ich wäre überhaupt nicht zum Glauben gekommen, wenn Gott mir nicht kräftig auf die Finger geklopft hätte. Ich will das jetzt nicht näher ausführen, aber ich habe es geradezu gebraucht. Da würde ich heute noch, ich weiß gar nicht, was heute wäre. Wahrscheinlich nichts Gutes. Ja, wahrscheinlich kann ich streichen, nichts Gutes. Ich brauchte das, sonst wäre ich nicht zum Glauben gekommen. Ja, dieser Tage habe ich mich mit dem Geschäftsführer von Jews for Jesus, also Juden für Jesus, dem deutschen Zweig in Berlin getroffen, hat mir erzählt, das ist so verrückt, wie die Juden so eine internationale Karriere da und Biografie haben, mit Afrika, mit Griechenland, mit Israel, USA und jetzt Ungarn und jetzt in Deutschland. Und da ist auch die Punkszene in England abgerutscht und so, fromme Eltern, jüdischer Vater. Und dann hat Gott ihn gesucht, heimgesucht. Gott passt ja seine Mittel an. Gott haut nur drauf, wenn es nicht anders geht. Aber in seinem Fall, und das hat mich so fasziniert, hatte er einen Traum von Jesus, sagt zu ihm, wie willst du leben? Ich akzeptiere deine Entscheidung. Und in diesem Traum hat er dann einen Fernseher gesehen, der mit einer Blumenvase dekoriert war. Und ihm war sofort klar, dieses hochtechnische, also wir reden von den Nullerjahren noch, hochtechnische Gerät mit seinen vielen Möglichkeiten, das kann einfach nur dastehen und der Blumenvase als Dekorationshalter dienen. Es kann aber auch gebraucht werden mit der gesamten Genialität und Komplexität, die mit diesem Gerät verbunden sind. Und er hat sofort verstanden, so sagte Aaron mir das, das war die Frage in meinem Leben, willst du als Vasenhalter durchs Leben gehen, dein Leben vertrödeln oder willst du dich von mir gebrauchen lassen mit all dem Wunderbaren, was ich in dein Leben gelegt habe? So kann es Gott machen, aber er muss auch seine Mittel anpassen. Von der DLRG habe ich gehört, ich habe noch nie einem Menschen beim Ertrinken geholfen, aber du darfst nicht so schnell hinschwimmen. Solange der noch Kraft hat und Energie, zieht er dich mit runter. Du musst warten, bis er fast nicht mehr kann. Dann musst du hin, dann kannst du ihn retten. Ein anderer Bruder hat mir gesagt, ich wäre gar nicht zurechtgekommen. Ich bin völlig auf die schräge Bahn im Glaubensleben gekommen. Und da hat der Herr in dem Fall massiv durch eine Krankheit, die auch nah an den Tod ging, zu ihm geredet. Es war eine Heimsuchung Gottes. Und er sagt selber, das wurde mir zum tiefen Heil und ihm wurde das Wort gegeben, ich werde nicht sterben, sondern die Taten Jahres erzählen. Und das rühmt er jetzt, diesen Gott der Liebe, der seine Mittel anpasst, der aber auch dann manchmal strafend heimsuchen kann, um in Liebe zu suchen. Und das gilt auch für dich. All sein Tun, sagt Mose am Ende seines Lebens, ist vollkommen. Und Paulus jubiliert, denn Gott hat alle zusammen in den Unglauben eingeschlossen, auf dass er alle begnadige, o Tiefe des Reichtums, sowohl der Weisheit als auch der Erkenntnis Gottes, wie unausforschlich sind seine Gerichte und unausspürbar seine Wege. Denn wer hat des Herrn Sinn erkannt oder wer ist sein Mitberater gewesen? Wer hat ihm gegeben und es wird ihm vergolten werden? Denn aus ihm, durch ihn und hinein in ihn sind alle Dinge. Ihm sei die Ehre. Amen. Wir wollen uns zum Gebet erheben. Ja, Vater, das ist so tröstlich, dass wir dich hinter allem wissen dürfen. Und wenn es uns gut geht, dann sagt sich das ja auch leicht, aber wenn man so drin hängt oder Dinge sieht, die einem schier das Herz zerbrechen an Not und an Elend, und danke, dass wir dann auch im Glauben daran festhalten dürfen. Auf dich ist Verlass. Du bist der Herr der Herren. Du bist der König der Könige. Du sitzt im Regiment. Du bist keiner, der auch Schattenzeiten hat. Du bist einer, der nur Licht ist. Du bist einer, der nur positiv ist. Du bist die Liebe. Und dir geht es um das Heil. Und du suchst Heim, um Heil zu machen. Und wir danken dir für diese Mühe, die du dir gibst. Wir danken dir, dass du nicht dich abwendest und sagst, ist mir jetzt zu viel, ist mir zu heftig, sondern du steigst mit in unser Leben ein, leidest mit, weinst mit, gehst mit. Ach, was bist du für ein treuer Herr. Du bist nicht nur einmal gekommen, sondern du bist auch heute noch in deinem Geist, hier in dieser Welt, in unserem Leben, bei deinem Israel und letztlich bei den Menschen. Du liebst und du engagierst dich und du interessierst dich. Und so suchst du auch Heim in deiner Pädagogik, in deiner Liebe. Du weißt auch um dein Israel. Du hast deine Gedanken und Pläne. Wir durchschauen da gar nicht alles, auch was die Völker drumherum betrifft und auch inmitten von Israel. Du hast einen Weg. Wir sind so froh, dass du so bist, wie du bist. Amen.